Die Königreiche der ersten Menschen. Die Uneinigkeit der Dornischen wird bereits in den ältesten Quellen erwähnt. Die großen Entfernungen zwischen den verstreuten Siedlungen und die Schwierigkeiten, die das Reisen durch die heißen Sande und die zerklüfteten Berge mit sich brachte, isolierten die kleinen Gemeinschaften voneinander und führten zum Aufstieg vieler kleiner Lords, von denen sich später mehr als die Hälfte König nannte. Kleinkönige gab es in jenen Tagen natürlich überall in Westeros, aber selten so viele oder so kleine wie in Dorne zur Zeit der ersten Menschen. Wir wollen hier nicht versuchen, über sie alle zu sprechen. Die meisten herrschten über so kleine Reiche oder ihre Eroberungen hatten nur so kurz Bestand, dass sie nahezu unbedeutend sind. Einige der größten sollten hier jedoch genannt werden, jene, deren Geschlechter Wurzeln schlugen und die kommenden Jahrtausende überdauerten. An der Mündung des Torrentin errichtete das Haus Dane seine Burg auf einer Insel, wo sich der tosende, ungestüme Fluss verbreitert und ins Meer ergießt. Der Legende nach stieß der erste Dane auf den Ort, als er der Spur eines gefallenen Sternes folgte und einen Stein mit magischen Kräften fand. Seine Nachfahren herrschten jahrhundertelang als Könige vom Torrentin und Lords von Starfall über die Berge im Westen. Im Nordosten, hinter einer großen Kluft in den Bergen, die den kürzesten und am wenigsten beschwerlichen Pass bildet, der von Dorne in die Weite führt, hat sich das Haus Vogler seinen Sitz in den Felswänden über dem Pfad errichtet. Die Burg wurde bald wegen ihrer luftigen Lage und ihrer hohen Steintürme als Himmelshöhe bekannt. In jenen Tagen wurde der Pass, den die Burg überblickt, noch der Breite Weg genannt. Heute nennen wir ihn den Fürstenpass. Also nahmen die Voglers die hochfahrenden Titel der Lords von Himmelshöh, Lords vom Breiten Weg und Könige von Stein und Himmel an. In ähnlicher Weise ließ sich Haus Isenwald dort nieder, wo die Berge zum Dornischen Meer hinabfallen, in den hohen Tälern und im grünen Vorgebirge unter den Gipfeln, und übernahm die Kontrolle über den Steinweg, den zweiten der beiden großen Pässe nach Dorne. Er ist viel steiler, schmaler und heimtückischer als der breite Weg im Westen. Ihre gut geschützten und vergleichsweise fruchtbaren Länder bargen sowohl viel Holz als auch wertvolle Vorkommen an Eisen, Zinn und Silber, was die Isenwalds zu den reichsten Königen Dornes machte. Sie nannten sich das Königsblut, die Lords vom Steinweg, Herren der grünen Hügel und die Hochkönige von Dorne. Im Laufe der Zeit herrschte das Haus Isenwald über den Norden von Dorne, von den Besitzungen des Hauses Wühl im Gebirge bis ins Quellgebiet des Greenblood. Auch wenn ihre Versuche, die anderen dornischen Könige zu unterwerfen, nur selten von Erfolg gekrönt waren. Ein zweiter rivalisierender Hochkönig herrschte ebenfalls zu Zeiten der ersten Menschen von einer großen Turmhügelburg am Südufer des Greenblood nahe des Zitronenhains aus, wo der Fluss ins Sommermeer mündet. Dies war eine seltsame Königswürde, denn immer wenn ein König starb, wurde sein Nachfolger aus den Männern eines Dutzends Adelsfamilien gewählt, die entlang des Flusses oder an der Ostküste lebten. Die Waters, Austers, Hains, Bachs, Rumpfs, Sees, Braunhügels und Dorns stellten Könige, die aus der hohen Halle inmitten der Zitronenbäume herrschten, aber am Ende scheiterte dieses merkwürdige Verfahren, als eine angefochtene Königswahl zum Krieg zwischen den verschiedenen Häusern führte. In dem eine Generation lang andauernden Konflikt wurden drei der alten Häuser ausgelöscht, und am Ende zerfiel das einst mächtige Flussreich in ein Dutzend zänkischer Kleinkönigreiche. Andere kleine Königreiche gab es auch anderswo in Dorne, in den tiefen Sanden, zwischen den hohen Gipfeln, entlang der Salzküste und auf den Inseln und dem gebrochenen Arm. Doch nur wenige erlangten je den Einfluss und das Ansehen der Danes von Starfall, Voglers von Himmelshöh und dem Breiten Weg oder der Isenwalds von Isenwald. Das Schwert des Morgens. Die Danes von Starfall sind eines der ältesten Häuser der sieben Königslande, obgleich ihr Ruhm größtenteils auf dem Schwert ihrer Ahnen, das Dämmerung genannt wird, und den Männern, die es führten, beruht. Die Ursprünge des Schwertes verlieren sich in Legenden, doch scheint es wahrscheinlich, dass es sich bereits seit Jahrtausenden im Besitz der Danes befindet. Jene, die die Ehre haben, es in Augenschein zu nehmen, sagen, es sehe keinem Schwert aus valyrischem Stahl ähnlich, das sie je in Augenschein nahmen, da es so hell wie Milchglas ist. Doch in jeder anderen Hinsicht scheint es über die Eigenschaften von valyrischen Klingen zu verfügen, denn es ist unglaublich stark und scharf. Obwohl viele Häuser über solche Familienerbstücke verfügen, werden die meisten dieser Schwerter von einem Lord an dessen Erben weitergereicht. Manche, wie die Corbrays es von Zeit zu Zeit tun, verleihen das Schwert vielleicht auf Lebenszeit einem Sohn oder Bruder, doch bei dessen Tod geht es stets zurück an den Lord des Hauses. Im Hause Dane ist das nicht üblich. Der Mann, der Dämmerung erhält, trägt stets den Titel »Das Schwert des Morgens«, und nur ein Ritter aus dem Hause Dane, der seiner würdig ist, darf Dämmerung führen. Aus diesem Grund sind die Schwerter des Morgens überall in den sieben Königslanden berühmt. Manche Knaben träumen insgeheim davon, ein Sohn von Starfall zu sein, auf das sie dieses sagenumwobene Schwert und den Titel führen mögen. Das berühmteste Schwert des Morgens war Sir Arthur Dane, der tödlichste Ritter der Königsgarde Aerys II. Er besiegte die Bruderschaft des Königswaldes und erwarb sich bei jedem Turnier und Buhurt Ruhm. Als Roberts Rebellion zu Ende ging, starb er mit seinen geschworenen Brüdern einen edlen Tod. Es heißt, Lord Eddard Stark habe ihn im Zweikampf erschlagen. Danach brachte Lord Stark Dämmerung in einer Geste des Respekts zu Sir Arthurs Sippe nach Starfall zurück.